und darauf jetzt die Frühlingsoffenbarung eines Gimpels von Franz Stelzhammer. In Erinnerung an den Frühling 1835, als er tatsächlich in München war, auf der Suche nach einem Verleger. Es liest Peter Pickel.
Es war im Jahre 35 und Frühling. Ich befand mich in München und besah mir nebst den Kirchen und Kunsthallen, Theatern, Bockkeller, Kaffee und Bierschenken gern und häufig den durch seine wunderschönen Baumgruppen und Anlagen ausgezeichneten englischen Garten. Nicht so bald aber hatte ich mir in seinen feinen Räumen ein wunderholdes Baumkonklave aufgefunden und auserwählt, wo ich so recht von aller Welt ungesehen und ungestört, wie ich meinte, in mancher besseren Stunde meine Frühlingsandacht begehen, dann sinnen, dichten, studieren und lesen könnte, als ich nach einigen Tagen zu meinem innigsten Verdrusse und Leidwesen mein Plätzchen bereits okkupiert fand. Ein Mann, nicht alt, nicht jung, nicht modern, nicht antik, nicht neu, nicht verrissen, mehr genial nachlässig als gemein sorgfältig, blickte bei meinem Eintreten nach mir auf mit großen, fast unwilligen Augen. Sein scharf und fremdartig geschnittenes Gesicht war blass und sichtbar angegriffen durch kaum gestilltes, krankhaftes Leiden. Seine halb bedeckten Hände waren zart und fein und hätten durch ihre fast durchsichtige Weiße auch einer Dame Ehre gemacht. »Sie sind ein Fremder?« fragte er mit einer klingenden Stimme, die zu seinem schwächlichen Wesen einen erquicklichen Gegensatz bildete, und das Gesicht hatte einiges von seiner Herbe verloren. »Ja«, war meine kurze Antwort. »Sie müssen aus einem sinnreichen, empfindsamen Lande sein«, sagte er in einer pikanten Mischung von Ernst und Ironie. »Ich meine, weil Sie sogleich dieses Plätzchen aufgefunden haben.« »Ich will es meinem Vaterlande sagen«, antwortete ich ebenfalls launig, »damit es sich für das artige Kompliment bedanke.« Wie prüfend sah er mich einige Augenblicke an, dann sagte er kopfnickend, als könnte er sich gar nicht irren in seiner Voraussetzung. »Sie sind kein Musterreiter, kein Geschäftsreisender überhaupt.« »Nein, mein Herr, wahrlich nicht.« »Sie sind ein Künstler, ein Maler, vielleicht gar ein Dichter.« »Ich zeichne zuweilen Köpfe an glatte Wände und kann, ohne lange zu studieren, leidliche Verse machen.« »Sie sind ein Naturphilosoph?« »Ich weiß, dass aus dem Weizenkörnlein das liebe Brot wird.« »Sie sind ein Mystiker?« »Ich glaube an das Memento pulvis es et in pulverem reverteris.« »Ganz recht. Sie...« Da sang dicht hinter uns aus der Hecke ein Vogel. Der Mann schwieg augenblicklich mitten in der Rede und bedeutete mir, mit flehend auf den Mund gelegtem Finger dasselbe zu tun, indem er sich lauschend nach dem Vogel neigte. Der Vogel sang lang in etlichen Absätzen. Ich war im Herzen erfreut und verwundert. Nie zuvor hatte ich einen Vogel so lang und inständig singen gehört. Aber ich hätte auch nie zuvor die Geduld und Aufmerksamkeit gehabt, fast eine Viertelstunde lang steinern still und ruhig zu sein, weil ein Vogel sang. Endlich endete er und hüpfte, dass wir ihn sehen sollten, auf das äußerste Zweiglein gegen uns, machte Männchen und Bücklinge, als wollte er sich bedanken für unsere Aufmerksamkeit. Der Mann aber neigte sich gegen das Vöglein und sprach, »Schönen Dank, und Gott vergelt's, du hast erbaulich gesungen und erzählt.« Das Vöglein enthuschte. »Sie haben doch«, wandte der Seltsame dann sich ohne weiteres an mich, »begriffen und verstanden, was uns das liebe, kluge Tierchen gesungen und erzählt hat?« Ich schüttelte zweideutig lächelnd den Kopf. »Das müsste mich wundern«, fuhr er fort und rückte, als wünsche er, dass ich mich neben ihn setze gegen das Ende der Bank. »Also wirklich nicht verstanden?« »Nein«, sagte ich, mich niederlassend. »Soweit hat man's in meinem sinnreichen und empfindsamen Vaterlande noch nicht gebracht. Im Gegenteil, ereignet sich's dort noch täglich und stündlich, dass sich nicht einmal die Menschen verstehen.« »Hm«, tat er, »hm, noch immer nicht.« »Werden sich auch nimmer verstehen lernen, die armen Toren, weil sie immerfort bauen am alten Babel ihrer Philosophie und Politik.« Ich wusste es. Darum gehe ich seit längerer Zeit nicht mehr mit ihnen um. Dieses Plätzchen hatte außer ihnen noch keiner gefunden. Ich habe meine Augen weggewendet von ihrem Treiben und ihrem Geschwader meine Ohren verschlossen. Ich habe doch noch haufens genug zu hören und zu sehen, solange ich wandle auf Erden. Sie sollten's ebenfalls. Da ließ sich von Ferne wieder derselbe Vogel vernehmen. »Ja, ja«, sagte er nach einem Augenblick, »ähnlich, wie man oft ein bekanntes Buch aufschlägt und wieder zuklappt. Ja, ja, ich weiß es. Und hat mir bereits dein Großvater dasselbe erzählt. Doch ermahnte er sich, sie haben sein Rezitativ nicht verstanden.« Ich nickte bloß stumm mit dem Kopfe, weil ich zu bemerken glaubte, er sei willens, sich zwischen mir und dem Vogel als Dolmetscher zu stellen. Ich hatte mich auch nicht geirrt, denn »sehen Sie«, hub er an, »verehrter, die Vögel, selbst die nicht ausgenommen, welche die Dichterweihe erhalten haben und so von den geringschätzigen Menschen schlechtweg Singvögel genannt werden. Die Vögel insgesamt, muss ich Ihnen sagen, sind etwas beschränkter Natur. Verehrter können dasselbe wohl selber leicht gemerkt haben aus der Bemerkung, wie immer eine ganze Gattung, und das herab durch all die zahllosen Deszendenzen vom Vater zu den Söhnen seit der Schöpfung ein und dasselbe Lied singt und ableiert, und wie es nur ein Wunder ist, dass in der Tiefe der Zeiten nur noch ein Menschenohr diesem Geleier und Gedudel mag zuhören und hold sein.« »Wahrhaftig«, rief ich, und war ernstlich überrascht von der schnöden Wahrheit dieser Manifestation. Der Mann aber, der meinen aufwallenden Verdruss mit seinem unbekannten freien Sinn sogleich gewahr wurde, legte seine beiden weißen Hände auf meinen Arm und sagte mit ausnehmender Milde, »Gemach, Verehrter, und keine Übereilung in Dingen von so großer Wichtigkeit? Lassen wir ruhig und bitten Gott, es möge so bleiben, die Dichter und Naturpriester im ewigen Gottesdome, in den Wiesenräumen und auf den Altarstufen der Auen und Wälder ihr altes Lied singen und psalmen. Es ist gar ein hohes, liebliches Lied, das auf Befehl des schaffenden Geistes die seligen Engel ihnen vorsangen am fünften Schöpfungstage, für jetzt und allwegs und zu ewigen Zeiten. Amen. Es ist ihnen eingegraben mit feurigen Zeichen ins innere Herz, denn der Griffel war geschmiedet aus den jüngsten Sonnenstrahlen und eingetunkt ins Weltmeer, das noch kochte und schäumte von all den Millionen Kräutersäften und Körpermarken. Darum erinnern sie sich immer und jedes Mal, wenn nach der langen Winterpause die ersten Sonnenpfeile schwärmen, Saft und Mark, die kleinen geheimen Krim- und Puppenbehälter sprengen und das blumenlächelnde, käfernemsige Frühlingsleben beginnt. Und darum wird der Mensch, der stolze, selbstsüchtige Mensch, der abtrünnige Usurpator im Reiche Gottes, der pfuschende, grillenhafte Nachschöpfer und gewaltige Meister im Kartenhäuserchenbau, der erstaunliche Küchenheld-Vattel, der schon längst mit dem Dampfe nicht mehr bloß Kuchen kocht und nächstens in einer kolossalen Seifenblase von Altengland in die neue Welt hinüberflattern wird. Darum, sage ich, wird derselbe großmächtige Mensch und Herr mitten bei seinem Einreißen und Aufbauen, mitten in seinem Kochen und Schmorren, mitten auf derselben diabolischen Faustfahrt seines Trachtens und Streben ergriffen und aufgehalten, wenn plötzlich im Mai hart an seinem Ohr ein kleines Vöglein singt.